Next Concert – Die Zukunft in klassischer Musik.
Heute mit Bernhard Fork, Konzertmeister bei der AKMUS, Akademie für Alte Musik in Berlin. Wir fangen mit was ganz Ungewöhnlichem an. Die AKMUS wird Ehrenpreisträgerin des Preises der deutschen Schallplattenkritik. Was bedeutet das für Sie?
Na, das ist eine unglaubliche Ehre und Auszeichnung für uns und für doch eine sehr, sehr lange Zeit, wenn man zurückblickt von eben auch Aufnahmen, die ja neben den Konzerten immer stattgefunden haben und ein Repertoire umfasst hat, was zwischen dem gängigen Bekannten eben möglichst auch viel Unbekanntes beinhaltete. Und wenn ich zurück, ich weiß sehr, sehr genau und sehr einprägsam unsere erste Aufnahme, damals noch in der DDR, in der Lukaskirche in Dresden. Und wir hatten für eine CD 2 Wochen Zeit, das muss man sich heute mal vorstellen. Da spielte Geld nicht so eine Rolle. Aber ich erinnere mich so genau daran, weil wir einen Tonmeister hatten, der mit einer Akribie gearbeitet hat. Und da habe ich gemerkt, dass Aufnehmen etwas unglaublich Hilfreiches ist auch für das Konzertieren, für das Musizieren, weil man nie so gründlich und so genau sein muss während einer Aufnahme und gleichzeitig darf man nicht den Gedanken verlieren, dass es ja um lebendige Musik geht. Also da muss man die Balance schaffen, dass man, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht darum, wirklich Musik zu machen. Und diese Balance zu finden, war sehr, sehr spannend. Er war wirklich sehr, sehr streng mit uns, der Tonmeister, daran kann ich mich sehr genau erinnern. Und dann ist es über die Jahre, sind es so viele verschiedene Aufnahmen in kleinster Besetzung oder in ganz großer Besetzung gewesen. Das ist irgendwie etwas ganz anderes als die Konzerte. Ist auch lustig zu sehen, ob man eine Aufnahme macht, nachdem man sehr viele Konzerte gespielt hat oder ob man eine Aufnahme macht, bevor man auf eine Konzerttournee geht und uns es dann spielen wird. Das ist wirklich auch nochmal ganz anders. Aber auf alle Fälle ist es eine ganz große Ehre für uns, dass diese vielen CDs, also sozusagen das, was AKMUS in der Hand halten kann. Ein Konzert ist ja flüchtig, aber so eine Aufnahme ist halt nicht so flüchtig wie ein Konzert, dass das jetzt von der Schallplattenkritik so anerkannt gewürdigt wurde.
Das Besondere am Preis der deutschen Schallplattenkritik ist ja, es kommt nicht auf die Verkaufszahlen an und es kommt auch nicht darauf an, dass eine große Werbemaschinerie dahinter steht, sondern es kommt darauf an, dass man das Herzblut hört, was durch diese Aufnahme mitrauscht und auch die Originalität des Programms. Und das ist etwas, wofür AKMUS steht, hat sich entwickelt Anfang der 80er Jahre, Mitte, Anfang der 80er Jahre mit geliehenen Instrumenten von sehr jungen Leuten, die gesagt haben, diese historische Musik, die muss doch auch so klingen wie damals. An diese Zeiten kann ich mich vage selber noch erinnern. Ich bin da noch sehr jung gewesen, aber dass da plötzlich so ein Feuer war, dass man anders sein wollte, anders klingen wollte und möglichst genau abbilden können wollte, um dann aber wieder vielleicht anders zu switchen und zu sagen, heute haben wir andere Möglichkeiten, aber wir mischen das und wir mischen das mit der Kenntnis darüber, wie es geklungen haben könnte, als man einfach keine Mittel zur Verfügung hatte, als diese handgefertigten, wunderbaren Instrumente und Darmsaiten. Was war Ihr Einstieg in dieses Denken?
Den kann ich sehr genau beschreiben, diesen Einstieg. Also ich bin ja groß geworden in einer Pfarrersfamilie mit Geschwistern, die alle Musik gemacht haben. Also wir haben zu Hause im Haus Musik gemacht, haben in den Kirchen gespielt. Und ich erinnere mich daran, wir hatten keine Ahnung von Aufführungspraxis. Also wir haben Scarlatti, Bach, Händel, Telemann, Pepusch, was weiß ich, gespielt. Und ich fand die Musik schön. Und eines Abends habe ich mit meinen 2 Brüdern, da wäre im Brandenburger Dom, eine Abendmusik gemacht. Und jemand hat mit dem Kassettenrekorder mitgeschnitten, Vivaldi, diese Kassette an.
Concerto Grosso D-Moll,
was ich so liebe, ja, mit diesem wunderbaren Siciliano-Satz.
Und aber ich weiß noch, ich zu Hause
im Zimmer sitze. Irgendwas fehlt, irgendwas, das kann es nicht sein. Irgendwie. Ich wusste aber überhaupt nicht, was. Und ich war im ersten Studienjahr in Berlin und eine Kommilitonin von mir, Dörte Wetzel, die Gründungsmitglied sozusagen in den Geigen, aber hat gesagt, wir haben eine Generalprobe für ein Konzert in meiner Wohnung, Studentenbude, komm doch mal. Und da spielte AKMUS solistisch besetzt unter der markanten Führung von Stefan May, Telemann, Don Quixote Suite auf diesen alten Instrumenten, die ich bei meiner Kommilitonin vorher schon in der Hand hatte und dachte, kommt ja gar nichts raus, klingt ja ganz leise oder so, kratzt ja so, also ganz ungewöhnlich. Und ich habe das gehört und war baff. Und ich weiß, dass auch mein Hauptfachlehrer, der war dabei, Professor Fels, der nun gar nichts mit alter Musik am Hut hatte, der war auch wirklich beeindruckt und überrascht. Was mich so überrascht hat, war die Lebendigkeit, die Sprache, der lebende Rhythmus, die Lust an der Übertreibung, an der, nicht am schönen Klang, sondern an einer lebendigen, sprechenden, humorvollen Art des Musikers. Das war so lebendig, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, das will ich machen. Das will ich unbedingt machen. Ich war aber ganz brav und dachte, mach dein Studium zu Ende. Ich war im ersten Studienjahr oder zweiten Studienjahr zu der Zeit. Also in 4 Jahren habe ich dann Schäfer Mai gesagt, würde ich gerne mit einsteigen. Aber schon, ich weiß nicht, 3 Wochen später, was blieb? Die eine Geigerin im Westen nach einer Konzertreise. Und Stefan kam zu mir und sagte, Bernhard, du musst jetzt, wir brauchen dich jetzt. Und dann bin ich da irgendwie eingestiegen, habe das irgendwie immer zweigleisig gemacht. Die andere Sache ist die, wir haben das nicht studiert, wir hatten keinen Unterricht. Wir haben diese Instrumente in der Hand gehabt und haben dann versucht, so viel wie möglich Quellen zu bekommen und haben durch die Instrumente gelernt, weil die Instrumente uns gezeigt haben, was sie können und was auf den Instrumenten gut geht und was einfach keinen Zweck hat, auf den Instrumenten zu suchen, weil diese Instrumente das gar nicht bieten. Und was ich auch gelernt habe, ist wegzukommen von der Idee, dass Entwicklung immer Verbesserung heißt. Entwicklung heißt Veränderung. Aber ich würde nicht sagen, dass die Instrumente zur Bachzeit halt weniger fertig oder weniger gut oder perfekt war. Natürlich kann der moderne Oboe heute chromatische Dinge anders spielen, hat einen viel lauteren Ton. Aber wenn ich dagegen jetzt eine gut gespielte Barockoboe höre, dann höre ich auch Vorteile, die eine Barockoboe hat in der Tonentwicklung oder im Klang. Das heißt, ich gewinne Sachen durch Entwicklung, ich verliere andere und das hängt mit den Prioritäten zusammen, die man setzt. Also als die Konzertsäle größer wurden, mussten sich die Instrumente verändern. Als die Orchesterbesetzung größer wurden, mussten die sich verändern. Und dadurch ist das, was man dann mit den modernen Instrumenten kann, entstanden. Und andere Dinge hat man aber wiederum verloren. Zum Beispiel so ein Obertonreichtum im Streicherklang und so eine geräuschhafte Artikulation, die eine Darmsaite und ein Barockbogen zum Beispiel produzieren kann und damit Lebendigkeit schaffen kann, hat man dann auch verloren. Also es ist nicht so ein Prozess. Es wäre ja auch absurd. Ich meine, da würde man denken, Bach ist nicht so gut wie Wagner, weil Wagner kommt danach und dann Schostakowitsch ist noch mal besser oder so. Das ist ja keine Entwicklung in dem Sinne. Es verändern sich die Dinge.
Sie sprechen von Studentenbude und da bin ich sofort dabei, dass da Barockstreichinstrumente besonders nahbar sind. Und ich kriege schon, wenn ich dran denke, Gänsehaut. Jetzt ist es aber so, damit füllt man weder den Magen noch kann man das nächste Instrument damit anschaffen. Was ist geschehen? Sie sind an größere Orte gegangen und haben einfach damit auch experimentiert, wie können Räume klingen, mit wie vielen Menschen muss man die Räume füllen oder mit wie vielen Musikern die Bühne, damit das für alle anhörbar oder anschaulich wird. Es kam sehr bald auch das heutige Konzerthaus dazu und hat eine feste Serie eingerichtet für Sie, die immer noch besteht. Das ist natürlich wunderbar.
Seit 1984. Ja, also es ist jetzt aus meiner Sicht, ich müsste meine Kollegen fragen, wie die das gesehen haben. Der Name Akademie für alte Musik ist ja entstanden, weil unsere Idee war, viel mehr zu sein als ein spielendes Ensemble. Also gegründet haben das ja auch, es war ein Biochemieprofessor dabei von der Humboldt-Universität, ein Instrumentenbauer, 2 Instrumentenbauer, ein Cembalobauer und einer, der mit Streichinstrumenten arbeitete. Und unsere Idee war eigentlich zu forschen, zu gucken, was liegt in der Staatsbibliothek in Berlin für Noten, die kein Mensch kennt, von Komponisten, die kein Mensch kennt, zu bilden. Also wir haben zusammen mit der Humboldt-Universität die erste Reihe organisiert in der Humboldt-Uni, erst in der Heilig-Geist-Kirche, dann dort in der Aula, wo wir dann immer erst Erich Honecker abhängen mussten, wenn wir unsere Konzerte spielten und dann nachher wieder verschämt zurückzuhängen. Und das spielende Ensemble war eine Idee unter vielen. Es ist dann bei diesem Ensemble geblieben. Am Anfang war es aber so, es ging eben gar nicht darum, den hungrigen Magen zu füllen, weil Wir waren alle in Orchester eingebunden. Ich war noch Student, aber die meisten waren in Orchester eingebunden. Und es war pure Leidenschaft. Es war unser Raum, in dem wir Freiheit hatten, in dem wir Freiraum suchten. Und es war eine Intensität am Anfang da, wie wir probten. Das kann ich mir jetzt kaum noch vorstellen. Es war so intensiv, dass wir gesagt haben, okay, wir fahren eine Woche alle zusammen mit unseren Familien und Freunden und Kindern, alle gemeinsam in den Urlaub, um einen Ausgleich zu schaffen. Aber selbst dort haben wir geprobt. Und das dann auch durch das geschickte Wirken einiger meiner Kollegen, Burkhard Hese und Stefan May, dann die Möglichkeit kam, bei Eterna die erste Aufnahme zu machen, dann im Konzerthaus diese Reihe zu haben, dann die erste Einladung in den Westen nach Herne über den WDR, wo die Hälfte von uns nicht mitfahren durfte, kurz danach in Regensburg, wo dann auch bis nachts um zwei nicht klar war, wer darf jetzt fahren oder nicht. Und dann merkten wir mit dem größer werdenden Rahmen, dass das nicht nur etwas für unsere Wohnzimmer, nicht nur etwas für uns ist, sondern dass wir auch etwas zu bieten haben und dass es Leute gibt, die auch total neugierig sind, was da von uns kommt. Ich erinnere mich, unser Konzert in Utrecht 1989 beim Festival, wo die Kollegen vom Freiburger Barockorchester alle ins Konzert gerannt kamen und unbedingt uns kennenlernen wollten und so die erste Begegnung da entstand. Was macht ihr da? Was ist hier? Und dann gab es eine Menge wirklich auch sehr, sehr glücklicher Zufälle, die dazu geführt haben, dass Akkermus das wurde, was es wurde. Also als die Mauer fiel, öffneten sich für uns alle Möglichkeiten. Für viele andere war das ja auch beruflich dann ein schwieriger Fall. Für uns war es perfekt, weil West-Berlin hatte kein vergleichbares Ensemble, aber hatte den Rias Kammerchor. Und diese Partnerschaft, damals mit Markus Kriet, war ein wirklicher Segen, muss ich sagen. Das war eine langjährige musikalische Freundschaft. Und es war ein Highlight für uns am Anfang. Und endlich auch diese ganzen Chorwerke zu machen, die Bachschen Oratorien, was irgendwie ganz oben stand. Dann gab es durch René Jacobs die Kontakte und zur Staatsoper die Möglichkeit, an der Oper diese Dinge zu machen. Dann durch den Kontakt zu Eva Coutaz kam dann Harmonia Mundi France. Und so kam eins zum anderen, sodass das auf einmal klar war, das ist jetzt, hat die Nische eindeutig verlassen und braucht auch unser volles Engagement. Also Zweitberuf noch im Orchester, so geht auch nicht mehr. Manchmal gucke ich wehmütig auf diese Anfänge zurück, wo diese Leidenschaft und diese Suche so da war. Und ich denke, für jemand, der später dazugekommen ist in so ein dann schon funktionierendes und anerkanntes Ensemble, ist der Blick wahrscheinlich völlig anders als für uns, die wir am Anfang dabei waren, denke ich. Aber so ist das, das ist ja auch schön. Und jetzt ist ja auch nach 40 Jahren logischerweise ein Prozess entstanden, wo Akkermus sich verjüngen muss und sich auch verjüngt und die Dinge in andere Hände weitergegeben werden müssen und auch inhaltliches Profil und so immer wieder neu gesucht werden muss.
Es sind unfassbar viele Anhaltspunkte, bei denen ich sehr neugierig bin und gerne nachfragen würde. Doch dieser Podcast heißt Die Zukunft in klassischer Musik, deswegen wollen wir sehr streng sein, okay, und in die Zukunft ein bisschen gucken. Diese Balance zwischen Wehmut und Leidenschaft und Weiterentwicklung muss sich nicht ausschließen, aber diese Balance zu finden und auch immer wieder neu zu hinterfragen, ist, glaube ich, was sehr Wichtiges. Auch neidlos sagen zu können, hier kommt ein Nächster oder eine nächste Generation. Wohin fragen Sie weiter? Denn es ist ja sensibel, also auf der einen Seite zu sagen, wir haben unser Schwesternensemble im Rias Kammerchor gefunden, auf der anderen Seite aber zu sagen, wir schauen trotzdem weiter, mit welchen Chören wir vielleicht auch arbeiten könnten und an andere Partnerschaften einzugehen. Wie viel Freimütigkeit muss man wirklich immer wieder sich selbst vielleicht neben dem Spiegel hängen sogar, dass man sagt, ich will nicht verknöchern in meiner Expertise, sondern ich will, dass dieser Akademiegedanke im schönsten Sinne weitergeht.
Ja, so eine Exklusivität, das ist, glaube ich, eine Zeit, das ist, glaube ich, Quatsch. Ich glaube, es braucht Offenheit, es braucht Begegnung. Und wenn ich dann auch, damit ich in die Zukunft gucken kann, doch mal zurückgucke, was für mich mit das Schönste war an den Anfängen war, wir haben so intensiv in so kleinsten Gruppen geprobt und gearbeitet und uns unsere eigene Sprache entwickelt. Und ich finde, Akkermus hat eine absolut eigene Sprache. Das merke ich immer wieder, wenn ich überall anders unterwegs bin. Ja, das ist Akkermus. Und das kann man mögen oder nicht. Ich liebe es, aber es ist erkennbar. Aber was mich damals so begeistert hat, war der Kontakt, und das haben wir auch direkt gesucht,
mit anderen Musikern aus anderen Regionen. Also kam aus England, die Konzertmeisterin von damals, Academy for Engine Music, McIntosh, Lance Dreyfus, René Jacobs, Ton Koopman. Und ich hatte dann noch das Glück, auch Anand Kur in Salzburg zu erleben. Und dann diese Anregung aufzunehmen und auch zu hinterfragen, was hast du bis jetzt gemacht? Bleibst du dabei oder was nimmst du davon auf oder wie verändert sich dein eigenes Spiel? Und das muss man eigentlich behalten. Also ich merke das auch jetzt in der Partnerschaft zum Beispiel mit Isabel Faust und so, dass ich dann mein eigenes Spiel auch nochmal hinterfrage. Aber ich glaube, auch Isabel hat in der Zusammenarbeit mit uns Dinge entdeckt, die sie vorher so nicht hatte, vermute ich. Ich könnte sie dazu fragen. Also insofern ist für mich wichtig, wenn ich in die Zukunft gucke, was haben wir bis jetzt gemacht und was wollen wir weitermachen? Wie können wir das machen, wenn man weiß, wie der Markt funktioniert? Wir müssen Konzerte haben, wir müssen Veranstalter haben, die sich trauen, neue Dinge auf die Bühne zu bringen und nicht immer nur die brandenburgischen Konzerte und die vier Orchestersuiten und mit dem Chor das Weihnachtsoratorium oder so. Und da muss man manchmal auch einen Kompromiss finden, indem man sagt, okay, wir machen einen Teil davon, damit wir Unbekanntes Neues auf die Bühne bringen können. Manchmal findet man Partner, wie wir das jetzt gerade im letzten Jahr hatten, wo dann auch unser Büro, Uwe Schneider und Linus Bickmann, wahnsinnig gearbeitet haben, dass die Fördergelder dafür kommen und auch programmatisch daran gearbeitet haben, ist Emilie Meyer, so ein Projekt im Boulez-Saal, dass wir uns einer Komponistin gewidmet haben. Und das Schöne war, es war für uns absolut spannend, absolut Neuland und eine große Herausforderung. Und das war es auch fürs Publikum. Und das hat irgendwie wunderbar zusammengepasst. Es ist auch irgendwie noch nicht zu Ende. Wir arbeiten noch, dass jetzt davon die Mitschnitte rauskommen und hoffen, dass wir damit weiter Konzerte machen können. Und das finde ich wichtig. Also in der Wiederholung, ohne auf der Suche nach neuen Sachen, ist eine große Gefahr. Da ist eine Ermüdung da auf allen Seiten und ich habe keine Lust, einem Publikum nur das zu bieten, was es erwartet, sondern ich möchte gerne auch Erwartungen enttäuschen. Also im Sinne von Überraschung und das habe ich jetzt nicht erwartet oder so. Weil sonst, und das ist ein bisschen Gefahr, wenn man seit 1984 ein Konzerthaus eine sehr irre Reihe hat und das Publikum mit einem gemeinsam so gealtertes da Neues reinzulassen, neues Publikum, neue Ideen. Unser Ensemble verjüngt sich, also neue Musiker hinein und damit einen neuen Wind, einen neuen Blick, neue Facetten, neue Komponisten, vielleicht auch neue Formen des Konzertes zu suchen, ohne jetzt zu denken, es muss immer alles im Licht liegt, die Idee oder durch den Saal auf die Bühne gehen und durchs Publikum laufen oder so. Das muss man sehr kritisch und sehr, sehr gut überlegen, was ist dort gut und was ist einfach nur Schnickschnack oder um die Verkaufszahlen nach oben zu drücken oder so.
Zwei Dinge. Das eine, ich habe das Gefühl, es ist vollkommen egal, was Sie spielen. Natürlich, wenn auf dem Programmzettel steht brandenburgische Konzerte, wird es vermutlich schneller verkauft. Aber als Publikum kann man garantiert davon ausgehen, man wird mitgerissen, weil einfach, Sie sprachen von der besonderen musikalischen Sprache, die Akamus hat, die ist absolut authentisch und mitnehmend und freundlich, auch dem ungeübten Ohr gegenüber. Und das andere, ich glaube, man muss gar nicht so viele Veranstalter überzeugen davon, was Neues zu spielen, weil es sowieso Neues, Altes ist. Es ist Wiederentdecktes und es ist dann am Ende, naja, sowas wie eine 300 Jahre nicht gehörte, möglicherweise Uraufführung für einen großen Saal. Also alles das. Und das, was ich nochmal fragen wollte, große und kleine Säle, das wüsste ich gerne. Also ich finde den großen Saal im Konzerthaus finde ich schwierig, praktisch für alles, weil der einfach akustisch so unglaublich schwierig zu bedienen ist. Für ein Ensemble, was noch dazu bemüht sein muss, überhaupt gehört zu werden, weil die Darmsaiten eben nicht so weit klingen wie die Stahlsaiten. Wie schaffen Sie das? Also, dass diese Reihe nahezu immer ausverkauft ist und so nachgefragt ist, ist das, weil Sie eben so nahbar sind oder ist das, weil Sie den technischen Kniff schlechthin gefunden haben?
Ich weiß nicht, ob es den technischen Kniff schlechthin da gibt. Also ich muss sagen, wenn ich dann
mal im Zuschauerraum sitze bei meinem eigenen Ensemble, dann bin ich am Anfang auch immer überrascht, wow, ist das erstmal weit weg in dem Saal. Man sitzt halt nicht dicht dran. Ich bin dann erstaunt, wie schnell das Ohr sich daran gewöhnt. Und ich glaube, das funktioniert über zwei Sachen. Also einmal, wir kennen den Saal, wir wissen auch ein bisschen damit umzugehen. Er ist ja auch nicht so, man kann ja nicht mal sagen, dass 20 Leute in dem Saal besser sind als 4. Es kann durchaus sein, dass 4 besser sind als 20 in dem Raum mitunter. Also dann so eine Laute alleine kann fast besser sein manchmal als in dem Zusammenspiel. Also das ist nicht so eindeutig. Was ich glaube, was ganz große Rolle spielt, ist die Interaktion, und zwar die wirklich spontane Interaktion der Musikerinnen auf der Bühne. Und das ist etwas, gerade wenn ich jetzt auch mit anderen Ensembles unterwegs bin oder wieder zu meinem Ensemble zurückkomme, wo ich dann nach so einer Probenphase, wo ich dann manchmal genervt war am dritten Tag und denke, ach Mensch, jetzt keine, nicht so müde oder was weiß ich, keine Ahnung, oder nicht so viel diskutieren oder irgendwas. Und dann steht man auf der Bühne und dann kriege ich so viel Energie und Aktivität aus den einzelnen Gruppen und bin jedes Mal baff und auch so viel Risikobereitschaft. Und sowas, glaube ich, überträgt sich und das ist, glaube ich, das, was so ein Publikum auch bindet. Und gleichzeitig, als ich im letzten Konzert saß, habe ich gehört, wie um mich herum gesagt wurde, ach guck mal, der junge Mann, der ist jetzt schon das dritte Mal dabei. Oder die, also die gucken auch, wer jetzt irgendwie neu da reinwächst. Ich glaube, wir müssen lernen, wir Älteren den Jüngeren Raum zu geben und dass sie ihre Ideen platzieren können, also uns irgendwie zurückzunehmen. Und gleichzeitig ist das, was wir ja auch geprägt haben, kann man nicht einfach aufgeben. Oder so. Also da muss man irgendwie eine gute Balance finden. Was die Raumgröße angeht, es gibt große Räume, die erstaunlich gut funktionieren. Ansonsten muss ich schon sagen, viele Musik, da bin ich dann manchmal froh, wenn der Raum nicht so riesig ist, wenn man wirklich auch merkt, wer dort sitzt und man mit dem Publikum wirklich interagieren kann und merkt, dass man auch jetzt nicht hart arbeiten muss, um den großen Raum zu füllen. Es gibt zum Beispiel die Philharmonie Katowice, das ist so ein fantastischer Raum, da ist völlig egal, das hörst du in der hintersten Ecke noch fantastisch. Aber es gibt Räume, wo das irgendwie schwieriger ist und dann ist es manchmal auch schön, wirklich in einem kleineren Rahmen zu sein. Und wir versuchen in Berlin ja auch, die Bandbreite groß zu machen. Also Sophienkirche oder Elisabethkirche, Kammermusiker Philharmonie, großer Saal, Konzertsaal, kleiner Saal, Konzertsaal, Boulez-Saal, der große Vorteile hat, weil man so dicht dran ist. Manchmal Nachteile, wenn man dem Sänger am Rücken sitzt zum Beispiel, aber... Also insofern ist es auch schön, dass Berlin diese riesen Bandbreite hat und wir dann das Publikum auch versuchen, in die verschiedenen Säle zu bringen. Ich glaube, weil es wirklich auch ein anderes Konzerterlebnis gibt.
Nicht zu vergessen, Hedwigskathedrale, Sophienkirche, kleinere Kirchen, Zionskirche, Gethsemanekirche. Mhm. Also der Orte sind mannigfaltige. Wo gehen Sie gerne hin im Experiment mit neuer Musik? Das gibt es nämlich auch. Alte Musikensembles treffen neue Musikensembles. Gibt es da einen Mehrwert? Ist das Shishi?
Nee, das finde ich gar nicht Shishi. Nee, also erstens haben wir ja mehrfach auch neue Musik gemacht, die für uns komponiert wurde zum Beispiel. Und Oskar Strassneu mit dem 7. Brandenburgischen Konzert oder Médée von Du Sapin mit Sascha Walz zusammen. Zu unserem 30. Jubiläum haben wir von Sebastian Stier ein Werk aufgeführt oder Christian Joost, so eine Art moderne Vier Jahreszeiten. Und das ist eine Herausforderung, weil wir da wirklich ganz anders, auch völlig ohne Routine, in die Proben reingehen müssen. Ich habe eine wahnsinnig schöne Erinnerung, ein Konzert mit dem Safran-Ensemble im Kühlhaus am Gleisdreieck, wo wir wirklich vom Frühbarock bis zur Uraufführung, ich glaube, ein Konzert von 3 Stunden oder so, gestaltet haben und wirklich sehr genossen haben. Da war Schnittke's Concerto Grosso zum Beispiel dabei. Der hat ja mehrere Concerti Grossi geschrieben, der sich ganz auf die barocke Tradition berufen. Und das hat eine riesen Laune gemacht. Und ich glaube, auch wenn man von der Barockmusik kommt, spielt man so ein Stück anders, als wenn ich von der modernen Musik komme. Und es waren ja auch die Musiker vom Safran-Ensemble, die in erster Linie moderne Musik machen, natürlich auch Erfahrung mit alter Musik haben.
ein Auftragswerk für beide Orchester, also zusammen auch so mikrotonale Geschichten und sind sozusagen durch den Raum und durch die Zeit gewandert. Und ich fand das ein ganz, ganz tolles Konzept, muss ich sagen. Hat ganz großen Spaß gemacht. Sowas kann ich mir wirklich viel, viel mehr vorstellen. Wir haben ein anderes Experiment mal gemacht mit Richard Strauss Festival, wo wir die Metamorphosen auf Darmsaiten gespielt haben. Auch eine große Herausforderung für uns in dem zweiten Teil Dino de Neas. Das sind so Begegnungen, die fordern uns heraus. Das sind Begegnungen verschiedener Musikstile, die aufeinanderbrechen. Man hat ein Publikum, was aus der einen oder anderen Richtung kommt, was sich begegnet und Dinge schön findet. Zum Beispiel mal so eine Yellow Lounge im berühmten Berliner Club, wo dann der DJ auflegte und wir spielten zwischendurch Musik um Friedrich den Großen. Und irgendwann kamen die jungen Leute und fragten, spielt ihr nochmal, sonst würden wir jetzt nach Hause gehen. Und ich dachte, oh, die finden das, was wir machen, auch total interessant, weil sie das sonst nie gehört haben. Das finde ich schon schön. Und es gab auch noch eine andere Begegnung, die mir wahnsinnig wichtig war, ist die Begegnung zwischen gesprochenem Text, also zwischen Schauspiel und Musik. Und wir haben im Bolé-Saal die Medea gemacht, ein Melodram, also eine Oper, in der keiner singt, sondern nur gesprochen wird, mit der fantastischen Maike Droste als Medea. Das haben wir dann auch noch in Köln und Linz und so machen können. Und das war so spannend, einfach Wort und Musik zusammenzubringen, weil Gesang und Musik, das kennen wir, das in der Oper. Und da gab es ja auch diese wunderschöne Produktion, ich fand sie jedenfalls wunderschön, in der Staatsoper King Arthur, wo so mit Theater gespielt wurde, mit alten Bühneneffekten, aber eben mit Schauspiel, mit Musik. Und diese Begegnung war, glaube ich, auch für die Schauspieler wahnsinnig spannend und wichtig. Also das ist dann auch, wo man so von beiden Seiten ein bisschen in andere Welten eintaucht und sowas überträgt sich, glaube ich, sehr auch aufs Publikum.
Viele Dinge, die wir verpasst haben, unendlicher Reichtum an Dingen, die wir unbedingt nicht mehr verpassen wollen und in der Zukunft einfach mehr in Konzerte der ACAMUS gehen. Vielen Dank, Bernhard Vogt, für das Gespräch.
Ich danke auch. Herzlichen Dank.
Next Concert. Die Zukunft in klassischer Musik.